Hören Sie nun Pastor Gary Eamon. Es gibt gewisse biblische Konzepte, die uns praktisch ins Auge springen, während wir uns immer mehr dem Ende dieses Zeitalters nähern, dem Ende der Menschheit hier auf Erden. Wir beobachten all die prophetischen Szenarien, die sich in eine Richtung entwickeln, die wir bereits kennen, in ihrer katastrophalen Vollendung, und es gibt uns ein gewisses Gefühl des Unwirklichen, wenn wir das betrachten. Zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie die Menschheit ihrer völligen Vernichtung entgegengeht. Aber wir wissen, was geschehen muss. Und so beobachte ich, was im Nahen Osten geschieht, was zum Beispiel gestern in Syrien passiert ist, wo nun 120 Menschen von der syrischen Regierung getötet wurden, um die Rebellion zu unterdrücken, die die ganzen arabischen Nationen durchzieht. Wir kennen und verstehen diese Dinge. Wir wissen und verstehen, was passiert, wie niemand anders sonst auf Erden. Und woher wissen wir das alles? Ich meine, betrachten Sie sich selbst. Wer sind Sie wirklich? Wer sind Sie wirklich, wenn Sie sich selbst überprüfen? Und ich denke, Sie haben das getan während der Passa-Vorbereitung. Und so betrachten wir uns selbst und sehen, wir sind nichts. Und eines der Konzepte, über das ich sprechen möchte, ist etwas, was in den Rednerclubs in früherer Zeit immer wieder aufkam, wenn es um die sogenannten Tischthemen ging. Und es gab immer viele Diskussionen darüber, und wenn Sie einen Rednerclub haben in Ihrer Gemeinde, wird es darüber bestimmt auch viele Diskussionen geben. Es geht darum, was genau ein bestimmtes Sprichwort bedeutet. Das Sprichwort aus Sprüche 22, Vers 6: Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Aber es ist nicht meine Absicht, Ihnen die Bedeutung dieses Sprichworts in der heutigen Predigt zu geben. Ich möchte das nur als Anfangspunkt erwähnen für den Rest meiner Predigt, in der ich darüber sprechen möchte, wer wir sind als Kinder Gottes und wie wir erzogen werden. Und ich möchte mich darauf konzentrieren, was Paulus uns erklärt hat in seinem wunderbaren Brief an die Epheser, besonders in Epheser Kapitel 4. Warum ist es für Sie und mich wichtig, diese Konzepte zu verstehen und nicht darüber zu diskutieren, was der beste Weg ist, seine Kinder zu erziehen? Wir müssen das Konzept verstehen, das Gott uns damit erklären möchte. Paulus gibt uns einen Hinweis. Schlagen Sie bitte auf 2. Timotheus, 2. Timotheus Kapitel 3 und Vers 13. 2. Timotheus 3, Vers 13, dort heißt es: Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird's je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Und es heißt weiter in Vers 16, denn alle Schrift, alles, das wir verstehen, einschließlich Sprüche 22, Vers 6, alle Schrift von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Oder wie es im Griechischen heißt, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Und alle, die wir in diesem Raum sitzen, wurden von Gott berufen, dass wir in diesem Raum sitzen sollen. Wir sind berufen worden und hier hingesetzt worden, durch was auch immer geschehen war, und jeder von uns kann seine Geschichte erzählen, wie Gott uns zu Verständnis geführt hat, bis wir bereit waren, entsprechend zu handeln. Und wir haben die Anweisung bekommen, jeden Sabbat, jeden heiligen Tag zusammenzukommen. Und wir werden als Kinder Gottes erzogen und gelehrt. Als Kinder Gottes. Und deswegen verstehen Sie und ich die Konzepte, die der Rest der Welt nicht verstehen kann. Zum Beispiel das Konzept, als Petrus eine Vision erhielt: Töte und iss. Die Welt versteht das nicht. Man kann Kommentare lesen, und meine Aufgabe bringt mich in eine Position, wo ich mit sehr vielen Menschen Kontakt habe. Menschen, die solche Fragen stellen. Zum Beispiel: Wieso tun Sie all diese Dinge und Sie behaupten, man kann kein Schweinefleisch essen? Und ich hatte gerade gestern einen Rattenburger zum Mittagessen und das war lecker. Wenn man in China lebt oder irgendwo im Orient, haben Sie die Bilder von den Märkten dort gesehen, wo die Ratten in Reihen liegen, denen das Fell abgezogen wurde. Sie verstehen nicht das Konzept, von dem Gott hier sprach. Aber wir sind die Kinder Gottes und als Kinder Gottes müssen wir vereinigt sein in diesen Konzepten, in dem, was wir verstehen. Wir müssen vereint sein in dem, was wir glauben und verstehen. Denn eine Familie muss vereinigt sein. Ein Vater lehrt seine Kinder, und viele von ihnen sind Eltern, und sie verstehen, wenn sie möchten, dass ihre Familie vereint ist, dann lehren sie ihre Kinder die Konzepte, die ihnen wichtig sind, damit man sich untereinander einig ist. Und wie wir in der Kurzpredigt gehört haben, dass wir einander lieben können. Schlagen Sie bitte auf, Philipper Kapitel 2. Philipper, zweites Kapitel. Und erweitern wir dieses Konzept ein bisschen. Philipper Kapitel 2 und Vers 2. Paulus sagt, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Es gibt also einen vereinigenden Faktor, den Sie und ich verstehen müssen. Wenn wir Gottes Wort verstehen und verstehen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir dann eine Verantwortung haben, entsprechend diesen Anweisungen zu leben. Und dass wir in dieser Eintracht als Kirche zusammenkommen müssen. Wir müssen eines Sinnes sein, wenn wir zusammenkommen. Davon spricht Paulus hier. Und er spricht mehr davon in anderen Briefen. Aber was ich heute besprechen möchte, ist der Epheserbrief von Paulus. Er wird auch manchmal als Brief des Wandelns beschrieben. Denn er betont, dass Christen Aktivisten sein müssen. Ein Aktivist, jemand, der zielgerichtet aktiv ist. Und wir werden dann zu meinem Lieblingskapitel in der ganzen Bibel kommen, Epheser Kapitel 4. Schauen wir uns an, Epheser Kapitel 2 und Vers 10. Epheser Kapitel 2 und Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wandeln worin? In den guten Werken, in dem Werk, das von Jesus Christus geschaffen wurde. Und so verstehen wir, dass Christus hier eine zentrale Bedeutung hat. Wir verstehen, dass es hier etwas gibt, das größer ist als Sie und ich. Und wir müssen darauf achten. Und der Begriff für Wandeln, den Paulus hier gebraucht, diesen Begriff gebraucht er im gesamten Epheserbrief, und er weist Christen darauf hin, dass sie etwas erreichen sollen. Sie sollen nicht nur etwas erkennen, sondern auch etwas tun. Sie sollen zielgerichtet handeln. Das ist die allgemeine Bedeutung des Begriffes Wandeln. Wie Paulus hier sagt, wandelt in diesem Werk. Das griechische Wort dafür ist peripateo. Und es bedeutet zielgerichtet gehen. Und wir verstehen das Wort wandeln, wenn wir es betrachten. Wenn man geht, dann geht man einfach. Man kann zum Beispiel spazieren gehen. Wenn wir von hier nach dort gehen, dann gehen wir. Und wenn jemand fragt, warum gehst du, kann man sagen, ach, ich gehe einfach umher. Aber das ist nicht, was dieses Wort bedeutet. Peripateo bedeutet, zielgerichtet zu gehen. Man bewegt sich in eine Richtung, auf ein Ziel hin. Weil es einen Grund dafür gibt und man kennt den Grund und konzentriert sich darauf. Und man geht auf dieses Ziel zu. Wenn ich bei der Arbeit bin und eine Frage im Sinn habe und eine Antwort suche, dann gehe ich zum Beispiel zum Büro von Herrn Bohmer und dann frage ich Herrn Bohmer, warum? Oder ich gehe zum Büro von Herrn McNair. Ich gehe also dorthin aus einem bestimmten Grund. Es geht nicht darum, einfach umherzugehen. Das ist es, was das Wort peripateo bedeutet. Und das Wandeln, das wir tun sollen, ist in den guten Werken unserer Berufung, in der richtigen Sinneseinstellung, von der Paulus im Rest dieses Briefes schreibt. Wandeln in der richtigen Sinneseinstellung. Wandeln in Liebe. Wandeln als Kinder des Lichts. Umsichtig wandeln. Alles zu einem bestimmten Zweck. Peripateo. Wir kommen später darauf zurück und betrachten das Ganze noch umfassender. Es gibt ein weiteres Konzept, das ich Ihnen vorstellen möchte, in Philipper. In Philipper Kapitel 3 und Vers 16. Um die Idee weiterzuführen, man kann zielgerichtet wandeln, peripateo. Und Paulus sagt in Philipper Kapitel 3 und Vers 16, nur was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Und in der Interlinearbibel heißt es hier, doch wozu wir gelangt sind, in demselben lasst uns wandeln. Lasst uns in demselben wandeln. Und für wandeln gibt es hier ein anderes griechisches Wort. Es ist immer noch das gleiche deutsche Wort und man könnte annehmen, es bedeutet, zielgerichtet zu gehen. Aber nein, das ist es nicht, was Paulus hier sagt. Das Wort, das Paulus hier gebraucht, ist stoicheo, Buchstabiert Stoicheo, Stoicheo, und im Vergleich zu Peripateo bedeutet Stoicheo, in militärische Ordnung zu gehen. Und wenn Sie das betrachten, was er hier in Vers 16 sagt, dann ist es, dass wir ja zielgerichtet wandeln, wir gehen auf ein Ziel hin, aber wir gehen auch in einer Ordnung. Wir gehen wie in militärischer Ordnung im Gleichschritt. Wir sind die Kirche Gottes. Wir sind Gottes Volk. Wie wir in unserem Lied im Gesangbuch singen, vorwärts Christi Streiter. Wir sind die Heiligen Gottes. Und als Heilige Gottes marschieren wir in Eintracht im Gleichschritt, Stoicheo, auf ein Ziel gerichtet. Und Sie und ich müssen dieses Konzept verstehen. Wir müssen verstehen, was Paulus hier erklären will mit seiner wunderbaren Sichtweise. Wie man gute Werke tut, als Christen, als Kinder Gottes. Gehen wir zurück zu Epheser und lesen wir in Epheser Kapitel 4. Und ich möchte das Konzept der Einheit hier vertiefen, wie wir eines Sinnes sein müssen, in Einheit handeln, in militärischer Ordnung im Gleichschritt. Wie viele von Ihnen waren beim Militär? Manche von Ihnen. Und viele von Ihnen kennen es, wie die Soldaten gedrillt werden, im Gleichschritt zu marschieren. Und warum wird das getan? Es wird gemacht, um eine Einheit aufzubauen, um die Soldaten dazu zu bringen, wie ein Mann zu marschieren. Wenn es dann heißt, rechts um, links um, und die Soldaten tun das, und alle machen im Gleichschritt mit. Und mein Feldwebel damals in den 50er Jahren in der US Army hat nie die Schritte vorgezählt, links 2, 3, 4. Er tat es vielleicht zum Anfang, aber er lehrte uns, dass wir auf uns gegenseitig hören sollten. Und wie tut man das? Wie hört man sich gegenseitig? Man hört das Aufschlagen der Fersen. Wir marschierten nach dem Klang der Hacken unserer Kameraden in Einheit. Und alles, was er dann tat, war, uns zu sagen, wann wir umwenden sollten, wann wir umschwenken sollten, zurückkehren sollten oder stehen bleiben sollten. Und den Rest der Zeit waren wir still und hörten auf unsere Kameraden. Alle anderen Abteilungen taten allerlei Dinge wie singen und schreien, nicht mein Feldwebel. Er war still. Und man konnte die Hacken der Kameraden hören, wie sie aufschlugen. Und wir blieben im Gleichschritt, weil wir das hören konnten. Mein Punkt ist, darum ging es. Das Konzept war, dass man einig war, damit, wenn etwas geschehen würde auf dem Schlachtfeld, wir zusammenbleiben würden, dass wir einander kennen würden. Paulus spricht über dieses Konzept sehr oft in seinen Briefen, wie wir gute Soldaten sein sollen, wie wir vereint sein sollen. Und dieses Konzept möchte ich etwas erweitern. In Bezug auf die Schwierigkeit, unsere Wesensart zu ändern, indem Gott eine Methode bereitstellt, wie wir erreichen können, was wir erreichen sollen. In Einheit. Wir sind alle Gottes Leib, Gottes Volk, aber manchmal gehen die einen in eine Richtung, die anderen in eine andere Richtung. Was ist damals mit der weltweiten Kirche Gottes geschehen? Mit einem Schlag war es in alle Richtungen zerstreut und es blieb nichts mehr übrig. Außer diejenigen, die das Konzept der Einheit verstanden hatten. Und sie hörten eine Stimme und folgten dieser Stimme, und es war Gottes Stimme, die durch einen Menschen sprach. Einen Menschen, der in Einheit war mit dem Mann, der ursprünglich benutzt wurde, um das moderne Zeitalter der Kirche zu beginnen. Herbert Armstrong. Und das war Roderick Meredith. Und wir mussten wieder zu einer Einigkeit zurückfinden, denn alles war auseinandergefallen. Wir lesen in Apostelgeschichte von Petrus Vision. Töte, iss, das ist gut für dich. Rattenbürger, schleimige Meerestiere. Das war keine Einigkeit mehr. Und Sie und ich haben dieses System verlassen, weil es keine Einigkeit mehr gab. Und keinen Zweck und kein Ziel mehr. Zentral in diesem Kapitel ist Vers 13. Epheser 4, Vers 13. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Und es sind große Worte, die hier gebraucht werden, Geschwister. Und ich könnte eine eigene Predigt darüber geben, was diese paar Worte hier bedeuten. Zum vollen Maß der Fülle Christi. Und der Begriff erweitert sich mit jedem Wort. Zum vollen Maß der Fülle Christi. Darüber spricht er hier. Wir sollen nichts anderes im Auge haben als den Maßstab, die Richtschnur, Metron, das Maß, und das ist Jesus Christus und ihn allein. Das Ergebnis, was er war, was er erreicht hat und was wir auch erreichen sollen. Und so betrachten wir uns dieses volle Maß der Fülle Christi. Und wir tun das als Gemeinschaft, als ein Leib, alle in Harmonie. Diese Einheit führt dazu, dass wir zu einem vollendeten Mann wachsen. Wer? Sie? Ich? Wir? Vollkommen? Wir sollen vollkommen sein? Das ist das Endergebnis dessen. Wenn wir dieses Konzept betrachten und erkennen, was Gott uns hier lehrt, dann wachsen wir zu dieser Vollkommenheit hin. Vollkommenheit sucht Gott in uns. Und viele Schriftstellen sprechen davon, wer sie sind, wer wir sind. Wer sie als Mensch sind, der von Gott berufen wurde, dem Gottes Heiliger Geist gegeben wurde, und was das mit ihnen gemacht hat und was das für Gott bedeutet, wenn sie entsprechend handeln. Nun, wir sind heute in diesem Raum versammelt, an dem Sabbat, der die Schwingopfergabe symbolisiert, und wir beginnen morgen mit der Zählung von dem Morgen nach dem Sabbat an, beginnt die Zählung für das Pfingstfest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Wochen, 50 Tage. Es ist heute ein sehr wichtiger Sabbat. Und Sie sind hier, und Sie hören das Konzept der heiligen Tage. Sie sind ungesäuert, Sie sind ein neuer Teig. Was denkt Gott von Ihnen? Was denkt er wirklich über Sie? Weil Sie ihm gehorchen. Sie tun, was er sagt. Was denkt er? Oh, das sind nur ein paar ungezogene Kinder. Ungezogene Kinder, die nie etwas recht machen können. Aber sie tun Dinge richtig und Gott schätzt das sehr. Darüber spreche ich später auch noch etwas. All das kommt zustande, wenn wir im Verständnis von Gottes Plan wachsen. Wir sind hier, weil heute ein Sabbat ist, wir sind hier wegen der heiligen Tage, als Teil von Gottes Plan. Wir sind hier, weil Gott seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, als einen Mann. Er sandte ihn auf die Erde vollkommen Mensch. Er war vollständig menschlich. Ich überschneide mich hier vielleicht in ein paar Schriftstellen, Geschwister, aber bitte haben Sie Geduld, ich habe ein System darin. Und es ist sehr wichtig für uns, dass wir vollständig verstehen, was Paulus hier sagt, dass wir wachsen müssen zum vollkommenen Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Paulus sagt, wir sollen dieser vollkommene Mann werden. Wir sollen das Maß dieser Fülle erreichen. Und wo beginnen wir zu messen? Wir müssen irgendwo beginnen. Lesen wir in Vers 23. Epheser 4, Vers 23. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Da können wir beginnen. Es gibt einen Zeitpunkt, wo wir etwas annehmen müssen. Es kommt der Zeitpunkt, wo wir etwas tun müssen. Und wir können es tun, weil wir Gottes Kinder sind. Wir sind Gottes Kinder, weil wir Gottes Heiligen Geist haben. Ein Zeitpunkt, wo ersetzt wird, was wir zuvor gewesen sind. Zum großen Teil zumindest. Durch die Wahrheit Jesu Christi. Jesus Christus kam und wir feierten das vor kurzem am Passahabend, wo wir gegessen haben, um einig zu sein. Wir aßen am Passa, um eins mit Christus zu sein, aber auch um eins untereinander zu sein. Als Brüder und Schwestern, wir haben teilgenommen an dieser Einheit, in der Einigkeit und im Zweck Gottes. Und wir möchten so sein, wie Gott ist, eines Tages. Lesen wir jetzt Vers 17. Epheser 4, Vers 17. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft oder nicht mehr wandeln sollt, Peripateo steht hier, wie die Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Verteilt die Rattenbürger. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier, die Welt, in der sie und ich leben. Vers 20, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Es gibt so viele Dinge, über die ich hier in Predigten reden könnte. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verzettle. Ich muss fokussiert bleiben. Für einen Christen verändert sich alles. Und es spielt sicherlich hier mit, dass sich alles verändert, weil Christus in uns lebt. Das ist der zentrale Punkt. Das ist der ganze Grund, warum Sie und ich in diesem Raum sind. Weil Christus in uns lebt. Gott hat uns berufen, wir haben auf diesen Ruf reagiert, wurden getauft, die Hände wurden uns aufgelegt, denen, die getauft wurden. Und wer das noch nicht getan hat, bewegt sich in diese Richtung. Wir sind berufen dazu. Und dann lebt Christus in uns. Ich möchte noch ein paar weitere griechische Worte betrachten. Das Wort erneuert, das wir schon betrachtet haben in Vers 23, ist ananeo. Und ich bitte um Nachsicht, ich spreche Griechisch mit einem südländischen Akzent. Tut mir leid. Die Bedeutung des Wortes ananeo ist, etwas von Grund auf neu zu machen. Etwas von innen heraus im Sinn neu zu machen. Und das ist der einzige Platz im Neuen Testament, wo dieses Wort gebraucht wird, ananeo. Und es hat damit zu tun, dass unser Sinn von Grund auf erneuert wird. Eine sehr ähnliche Bedeutung wie ein weiteres Wort, das wir betrachten wollen. Es gibt ein Konzept, das ich Ihnen beibringen möchte. Ich würde es das Post-it-Konzept nennen. Wenn Sie einen kleinen Klebezettel zur Hand haben, dann legen Sie ihn in Epheser 4 ein. Denn wir kommen wieder darauf zurück und blättern in der Bibel hin und her. Es ist immer praktisch, ein solches Klebeetikett zur Hand zu haben. Denn man kann sie wieder abziehen, ohne die Seite zu zerreißen. Schlagen Sie also bitte auf 2. Korinther, Kapitel 4. Und wir betrachten hier ein weiteres Wort, das sehr ähnlich wie das Wort ist, das wir gerade besprochen und definiert haben. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 16. In Vers 16 heißt es, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Und Sie müssen das im Zusammenhang betrachten mit dem, worüber Paulus hier spricht. Paulus sagt, wir werden nicht müde, obwohl wir älter werden, und manche von uns werden sehr alt, wir werden doch von Tag zu Tag im Innern erneuert. Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3 und Vers 10. Hier sagt Paulus etwas Ähnliches. Kolosser 3, Vers 10. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, nach dem vollen Maß der Fülle Christi. Paulus sprach oft themenbezogen. Er blieb bei einem Thema und lehrte es in allen seinen Lehren. Und das Wort, das hier für erneuert gebraucht wird, in Kolosser 3, Vers 10, ist anakainoo, buchstabiert A-N-A-K-A-I-N-O-O. Anakaino. Und es bedeutet, neue Stärke und Kraft gegeben, um etwas neu zu machen. So haben wir also eine Verbindung, dass unser Sinn erneuert wird durch Christus und dadurch werden wir erneuert auf vielerlei Weise, geistlich gekräftigt, um weiterzumachen, was wir bereits begonnen haben zu tun. Wir werden nicht müde, geben auf und sterben. Wir geben nicht einfach das Schiff auf, wir kämpfen weiter. Wir kämpfen weiter, weil wir erneuert werden, weil wir neue Kraft und Energie bekommen. Unser Sinn wird sozusagen wieder neu formatiert durch diesen Geist, den Gott uns gibt. Und in Kolosser Kapitel 3, Vers 10 steht das Wort Mensch in Vers 10 nicht, weil es im Griechischen nicht enthalten ist. Aber es wird impliziert aus Vers 9, wo es heißt, belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Und Vers 10, den neuen angezogen, der erneuert wird. Und es wird impliziert, dass der Mensch erneuert wird. Und für den neuen Menschen steht hier im Griechischen Neos, N-E-O-S, und bedeutet so viel wie kürzlich geboren, jung, jugendlich. Der physische Mensch bleibt natürlich derselbe Mensch. Niemand von uns ist bereits wiedergeboren. Wir bleiben Menschen. Aber wir haben Gottes Heiligen Geist. Aber die alten Wege sind tot, weil der neue Sinn uns zeigt, im Vergleich, dass die alten Wege falsch sind. Und so legen wir sie ab. Wir befreien uns von alten Konzepten, wir legen die alten Wege ab, in denen wir in Sünde gelebt haben. Aber wir existieren weiterhin als Menschen. Und wir erinnern uns an jede schlimme einzelne Sünde, die wir jemals begangen haben in unserem Leben. Stimmt es nicht? Die Erinnerung an Sünde. Aber wir sündigen nicht mehr. Unsere neue Einstellung ist, ich will nicht mehr sündigen. Gott, Vater, hilf mir, nicht mehr zu sündigen. Ich habe eine andere Sichtweise bekommen, wie ich leben möchte. Und du hast mir diese Konzepte gezeigt. Und du hast mir gezeigt, ich kann überwinden. Aber ich stolpere von Zeit zu Zeit. Und immer wieder. Ich falle so oft hin. Der Punkt, den ich machen möchte, wir müssen verstehen, wovon Paulus hier spricht, wenn er sagt, wir sollen den neuen Menschen anziehen. Denn es ist zentral für den Wachstumsprozess, den wir durchmachen müssen. Die Konfrontation mit dem, was wir ablegen müssen. Ich kann mich immer noch an Dinge erinnern. Ich kann immer noch animiert werden durch falsche Gedanken und kann falsche Dinge wünschen. Dinge, die ich niemals zur Vollendung in die Tat umsetzen würde. Aber ich habe immer noch diese Gedanken. Und es gibt einen Sinn darin. Geschwister, darüber sprechen wir auch gleich. Aber wir ziehen den neuen Menschen an. Und das Ergebnis, wenn wir das tun, ist, dass wir das volle Maß der Fülle Christi erreichen. Wenn wir es anziehen, dann werden wir erneuert in unserem Sinn. Kolosser Kapitel 3 und Vers 1. Wenn wir den Textzusammenhang sehen, in Vers 1 heißt es, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Das ist die Verheißung, die uns gegeben ist, Geschwister. Während wir unser Heil anstreben, während wir diese Einheit betrachten und anstreben, wie uns Christus geboten hat, dass wir einander lieben sollen, nicht wie die Welt liebt, nicht wie wir früher geliebt haben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern Christus hat ein neues Gebot gegeben, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Er sagte das zweimal im Johannesevangelium in der Nacht, bevor er brutal ermordet wurde. Und so ist das die Einheit und der Zweck, an dem wir arbeiten. Und wir sitzen in diesem Klassenzimmer, wenn man es so sehen möchte, wo wir zusammen mit den Geschwistern lernen, in der Gemeinde. Was bedeutet es also, nach dem zu trachten, was droben ist? Lesen wir nochmal Vers 10 von Kolosser Kapitel 3. Ihr habt den Neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude. Kein Unterschied mehr. Weil wir Christus angezogen haben, den neuen Menschen, da ist nicht mehr Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Vers 12, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Ich habe eine Regel in der Gemeinde, deren Pastor ich bin. Eine wichtige Regel. Wenn Sie jemandem auf die Füße treten oder jemand tritt Ihnen auf die Füße in der Versammlung an einem Tag, dann verlassen Sie nicht das Gebäude, Sie gehen nicht zu dieser Tür raus, bis die Situation gelöst ist. Wenn Sie das doch tun, Geschwister, so sage ich zu Ihnen, dann werde ich weinen. Ich werde weinen. Und dann werde ich schimpfen und allerlei andere Dinge tun. Sie müssen das tun. Das ist im Grunde, was Paulus den Geschwistern hier sagt. Wenn wir Klagen gegeneinander haben, dann müssen wir diese Situationen lösen. Tun wir, was Jesus Christus in Matthäus 18 geboten hat. Kommen wir zusammen und lösen wir die Dinge. Gehen Sie nicht nach Hause und lassen es in Ihrem Sinn weiterbrodeln. Gehen Sie nicht nach Hause und beklagen Sie sich gegenüber Ihrer Frau und Ihren Kindern darüber, weil jemand Ihnen auf die Füße getreten ist. Wenn jemand Ihnen auf die Füße getreten ist, dann lösen Sie die Situation hier und jetzt. Paulus sagt hier weiter, ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen. und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Einheit. Paulus wünschte sich zutiefst Einheit. Er wünschte sich Einigkeit in der Gemeinde. Und ich weiß, dass auch Herr Meredith oft darüber spricht. Wir müssen an einem Strang ziehen. Wir müssen ein Leib sein. Gehen wir zurück zu Epheser, Kapitel 4, und lesen jetzt Vers 22. Epheser 4, Vers 22. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Der alte Mensch, das war ich. Ich beschuldige niemanden von Ihnen, so war ich. Und ich würde hoffen, dass auch Sie aufhören, sich so zu betrachten, wie Sie früher waren, und erkennen, ja, darum geht es. Legt ab den alten Menschen, weil es nicht mehr das ist, wie ich leben möchte, von nun ab. Aber das beinhaltet, dass wir etwas tun müssen. Werke. Wir haben etwas zu tun. Und dazu muss ich verstehen, warum ich so über dich denke, wie ich denke. Das muss ich analysieren und untersuchen. Und so tun wir das, wenn das Passa bevorsteht. Einmal im Jahr setzen wir uns hin und analysieren. Und wir wissen, wenn wir etwas gegen einen Bruder haben, müssen wir hingehen und Vergebung anstreben. Und dann können wir das Passa einnehmen. Und damit ist alles klar. Stimmt's? Falsch? Denn wenn das unsere Einstellung ist, dann werden wir niemals diese Einheit erreichen, die wir anstreben. Und so müssen wir dahin gelangen, die Schriftstelle in 2. Korinther Kapitel 13, Vers 5 nicht mehr als eine Passa-Schriftstelle zu lesen. In 2. Korinther Kapitel 13, Vers 5, wo es heißt, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Das ist keine Passa-Schriftstelle. Es ist eine Schriftstelle für jeden einzelnen Tag. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat um Monat, Jahr für Jahr. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Es ist ein ständiger Prozess, dass wir uns selbst erforschen sollen, ob wir im Glauben stehen. Und Glaube, womit hat Glaube zu tun? Mit meinem Bruder, meiner Schwester in Christus, meiner Familie? Es ist etwas, was ich tun muss. Ich muss die alten, falschen Wege ablegen. Und das sagt Paulus hier. Legt den alten Menschen ab und erneuert euch. Epheser 4, Vers 23. Erneuert euch in eurem Geist und Sinn. Unser Sinn soll nicht nur wieder jung gemacht werden und gestärkt werden, er muss renoviert werden. Alles, was unseren Sinn betrifft, muss verändert werden. Wie kann das geschehen? Wie kann das jemals geschehen? Weil sie Gottes Heiligen Geist haben. Und was bedeutet das für sie? Ja, ich habe Gottes Heiligen Geist, stimmt's? Römer 8. Römer 8, Vers 9. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Was ist dieser Geist? Worum geht es bei diesem Geist? Was hat dieser Geist für sie getan? 1. Johannes Kapitel 3 spricht davon, wie Gottes Geist in ihnen ist, der Geist, der wie Sperma ist, wie die Erbsubstanz des allmächtigen Gottes, in ihnen. Und das macht sie zu seinem Eigentum. Er hat ihren Sinn geändert. Und er ist nun nicht nur mit ihnen, sondern er ist in ihnen. Und Christus betete das. Er betete und sagte, der Heilige Geist sei dann nicht mehr nur mit den Jüngern in diesem Raum, sondern wenn ich euch verlasse, wird er in euch sein. Und das Konzept ist, dass dieses Sperma uns durchdringt und unseren gesamten Sinn ändert. Und der einzige Weg, wie das wieder verändert werden kann, ist, dass man den Geist dämpft, erstickt, indem man den Heiligen Geist betrübt, bis er erstickt wird. Denn von sich aus wird Gott diesen Geist nicht von uns wegnehmen. Und so wächst also dieser Sinn hin zum vollen Maß der Fülle Christi. Und wir bewegen uns in die Richtung zu einem vollkommenen neuen Menschen, auf Grundlage dessen, was uns bei der Taufe gegeben wird, was wir beim Passa feiern und was wir während der Tage der ungesäuerten Brote feiern. Dieser Prozess, diese Konzepte, Geschwister, die uns wachsen lassen, immer weiter wachsen lassen. Und wenn wir das zulassen und tun, dann können wir uns nur erweitern. Das Wachstum geht weiter, über die Menschen, die neben ihnen sitzen, entsprechend dem Plan Gottes, wächst und expandiert Gottes Familie weiter. Weil wir dann alle eines Sinnes sind, Und eines Tages erreicht es die ganze Welt und wir werden daran mithelfen, wegen dem, was wir heute schon hier tun. In Einheit. Wachsen zu einer zielgerichteten Einheit. Der Sinn eines Christen wird renoviert, wird erneuert, wird verändert. Nicht nur das Aussehen, sondern die gesamte Wesensart. Alle Eigenschaften, alles, was sie vorher ausgemacht hat, wird verändert. Durch den Geist Gottes. Durch einen Entwicklungsprozess. Sie können ihn unterdrücken oder sie können ihn fördern. Und wenn sie ihn fördern, Geschwister, dann wachsen sie in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Zum vollen Maß der Fülle Christi. Dann sind wir nicht länger Menschen, sondern Gottwesen, die nur auf ihre Wiedergeburt warten. Und ich möchte Ihnen das zeigen, bevor die Predigt zu Ende ist. Und dann sind sie Fremdlinge. Die Welt erkennt sie nicht. Das haben wir in der Kurzpredigt auch gehört. Die Menschen in der Welt verstehen nicht, warum sie weiterhin diese altmodischen jüdischen Gesetze einhalten, wo sie doch da draußen sein könnten und das Schweinefleisch und die Schrimps und Muscheln und all diese Sachen genießen könnten. Her mit dem Schweinswürstchen. Sie verstehen es nicht, weil sie nicht ihren Sinn haben. Sie verstehen nicht das Konzept der Einigkeit mit Gott. Und eines Tages werden wir ihnen dieses Konzept beibringen. Und dann werden sie nicht mehr die Dinge tun, die sie heute tun. Diese Erneuerung geschieht nicht ohne Muster, Geschwister. Sie wird von Jesus Christus selbst organisiert. Lesen wir 1. Korinther, Kapitel 2 und Vers 16. 1. Korinther, Kapitel 2 und Vers 16. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber, Christen, haben Christi Sinn. Wir haben also Christi Sinn. Das ist das Vorbild, der Maßstab. Aber um zu verstehen, was es jetzt hier bedeutet, gehen wir zurück zu Philipper. Philipper Kapitel 2 und Vers 5. Herr Lyon sprach auch darüber in seiner Kurzpredigt. Philipper Kapitel 2 und Vers 5. Und ich will es einen Schritt weiterführen. Philipper Kapitel 2 und Vers 5. Ein jeder sei gesinnt wie Jesus Christus auch. Und wie war Jesus Christus gesinnt, als er auf Erden war? Es geht um den Sinn, den Christus hatte, als er als Mensch auf Erden war. Als er hier war, als Mensch. Vollständig Mensch. So menschlich wie Sie und ich. Er arbeitete, funktionierte und dachte und fühlte, tat alles, was Sie auch tun, war versucht in allen Dingen wie wir. Als Mensch. Und das ist der Sinn, den wir haben. Wie kann das sein? Durch den Geist Gottes. Und dieser Sinn muss wachsen. Er muss zum vollen Maß der Fülle Christi wachsen. Und wir können darin wachsen, weil wir Gottes Geist haben, der uns hilft, eine Richtschnur zu haben. Wir sprechen noch über diese Richtschnur. Wir müssen nochmal, auch wenn ich mich darin wiederhole, zurückgehen und ein paar Verse betrachten, um zu sehen, warum Christus gekommen ist. Hebräer Kapitel 2 und Vers 17. Hebräer Kapitel 2, Vers 17. Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott, zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Er hat gelitten durch die Versuchungen, nicht nur durch die Dornenkrone, nicht nur dadurch, dass er an einen Pfahl genagelt wurde, nicht durch die Speerwunde. Ja, als Mensch hat er gelernt, was es bedeutet zu sterben und wie es ist, für einen Menschen hingeschlachtet zu werden, wie die Menschen das so gerne mit sich tun. Aber das Leben selbst, einfach zu leben, die Welt mit den Augen eines Mannes zu betrachten, die Schönheit der Schöpfung zu sehen, die Gott gemacht hat für den Menschen, wie Adam sagte, als er Eva zum ersten Mal sah, das ist es. Wow. Er wusste, was es bedeutet. Er sah diese Schönheit. Geschwister, er war ein Mann und er reagierte aus dieser Sichtweise heraus. Er musste es, um zu verstehen, wie Menschen reagieren. Er musste es verstehen lernen. Und das bedeutet auch ein Leiden. In diesem Fall nicht immer nur schlimmes Leiden. Es ist schön, mit Menschen Umgang zu haben und reden zu können, auch mit dem anderen Geschlecht. Und er tat es und lernte daraus. So bitte verstehen Sie, das Wort gelitten hier bedeutet nicht nur Schmerzen und Ängste und Leiden. Aber der Sinn Jesu Christi ist der Sinn, den Sie und ich haben. Derselbe Sinn, derselbe mit dem Geist Gottes gezeugte Sinn. Er hatte den Sinn Gottes, er hatte den Geist Gottes in sich, und Sie und ich haben auch den Geist Gottes. So können wir denken, wie er gedacht hat, wenn wir den alten Menschen ablegen und unseren Teil tun, den alten Menschen ablehnen durch die Kraft, die Gott uns gegeben hat, sodass wir wachsen und Kinder Gottes werden, obwohl wir Menschen bleiben, die in dieser heutigen, von Gott abgewandten Welt leben müssen. Beachten Sie die Betonung in Epheser Kapitel 4, in Vers 24. Epheser 4, Vers 24. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und das Wort für neuen im Griechischen ist hier kainos, K-A-I-N-O-S, kainos, und bedeutet eine neue Art. Ungewöhnlich, ohne Vorläufer, ohne Vorgänger. Es gab nie einen Vorgänger für diese Art von Schöpfung. Und es spricht hier von Ihnen. Ohne Vorläufer. Mit dem Geist Gottes in uns. So sind wir eine neue Schöpfung. Als Christen. Es spricht nicht davon, wie wir sein werden, wenn wir dort oben sind. Und auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen. Es spricht von der jetzigen Zeit. Sie sind ohne Vorläufer. Etwas völlig Neues. Es gab nie jemanden wie Sie als Christen zuvor. Sie sind brandneu. Das ist das Konzept von Gottes Heilsplan. Und das Konzept der Erneuerung. Kainos. Und es ist wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass dieser neue Mensch nach Gottes Bild geschaffen ist. Er wird geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Gott bereitete diesen Entwicklungsprozess vor. Er plante ihn nach seiner Weise, auf Grundlage der wahren Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und so können Sie nun alle diese Worte verbinden, und so sehen Sie, dass Sie einen neuen Menschen anziehen, völlig erneuert werden, renoviert werden, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Sie, es spricht von Ihnen, die Sie gerecht und heilig sind. Warum? Weil wir den Geist Gottes haben und weil wir seine Kinder sind. Und wir werden so geschaffen. Der neue Mensch besteht auf Grundlage von Gottes Gesetz, das in unser Herz und unseren Sinn geschrieben ist. Wir sind Christen auf Grundlage dieses Gesetzes. Dasselbe Wort wird in 2. Korinther Kapitel 5 gebraucht. 2. Korinther Kapitel 5 und Vers 17. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Wer in Christus ist, wenn Sie ein Christ sind, wenn Sie Gottes Heiligen Geist haben, dann sind Sie in Christus. Er ist in Ihnen. Erinnern wir uns, was in der Passanacht gesagt wurde. In Johannes 14, 15, 16 und 17. Er wird in uns leben. Wir werden eins sein, weil wir gemeinsam das Passamahl gehalten haben, von demselben Brot gegessen haben, denselben Wein getrunken haben. Gemeinsam, in Einigkeit. Wir sind die Erfüllung des Zweckes Gottes. Und wir sind neu. Eine neue Kreatur, ohne Vorgänger, in der ganzen Welt, zu allen Zeiten der Geschichte. Schauen wir uns das noch etwas genauer an und gehen wir noch etwas tiefer. Denn ein Christ ist anders als alles, was jemals zuvor existiert hat. Sie sind ohne Vorgänger. Die Bibel zeigt uns das, Geschwister. Wenn Sie in Christus sind, wenn Sie Christen sind, sind Sie ein Prototyp, ein neues Modell von Menschen. Das Wort Kreatur oder Schöpfung im Griechischen ist Ktisis, K-T-I-S-I-S, und bedeutet Schöpfung, nicht etwas, was schon da war, sondern etwas anderes, neu. Und was bedeutet das? Was bedeutet das? Weiß Paulus nicht, wovon er spricht? Doch, er spricht von Ihnen und mir. Er spricht von Christen. Und wenn Sie ein Christ sind, dann sind Sie anders, neu, ohne Vorgänger. Es gab nie jemanden zuvor auf der ganzen Welt zu allen Zeiten jemanden wie Sie. Davon spricht Paulus hier. Und Gott ist der Schöpfende hier. Gott hat uns dazu geschaffen. Epheser 2, Vers 10, das haben wir bereits gelesen. Epheser, Kapitel 2 und Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Es gibt eine Richtschnur, eine Urform, die hier gezeigt wird, eine Urform, die nie zuvor gebraucht wurde. Und diese Urform ist Jesus Christus. Und wenn Christus in uns lebt und wir in ihm, dann haben wir den Sinn Christi. Wir haben eine Richtschnur in uns, Geschwister, dieses Vorbild, dieses Muster, an das wir uns halten können. Eine Richtschnur, die uns zeigt, wie wir all das überwinden können, was wir an Unsinn in dieser Welt sehen. Denn wir können alles vergleichen mit der Richtschnur in uns. Er lebt sein Leben in uns. Und wenn wir versucht werden, wenn wir etwas sehen, was wir menschlich gesehen gerne haben würden, dann können wir es vergleichen mit der Richtschnur und sagen, nein, Jesus hat das nicht getan. Und so haben wir diese Richtschnur. Wie lebte Christus? Oh, dann werde ich das lieber nicht tun. Nein, das will ich nicht. Ich werde es nicht tun. Wir haben dieses Vorbild, diese Urform in uns. Christus lebt in uns, als Christen. Und so wie wir unser Leben leben, muss Christus immer da sein. Er ist immer da. Und wir haben diese Richtschnur. Die Bibel zeigt uns ganz deutlich, Geschwister, wie wichtig es ist, dass Christus in uns lebt. Das Ziel ist, dass wir eine andere Kraft in der Welt werden. Es geht darum, dass wir ein Vorbild sind darin, wie Dinge getan werden können. Wir predigen das Evangelium und wir lernen eine Lebensweise, die der Rest der Welt jetzt noch nicht versteht. Dass, wenn wir einander verletzen, wir verstehen, dass das ein Mangel an Verständnis ist. Die neue Denkweise ist, ich habe dich verletzt, jetzt muss ich dafür sorgen, dass diese Verletzung wieder geheilt wird, damit Einigkeit und ein gemeinsames Ziel wieder erreicht werden können. Und so geben wir von uns selbst. Denn wir haben immer diese Richtschnur, dieses Vorbild in uns, durch Christus. Schlagen wir auf Jesaja. Jesaja Kapitel 43. Eine interessante Schriftstelle hier in Jesaja 43. Jesaja 43 und Vers 19. Jesaja 43, Vers 19. Denn siehe, ich will ein neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Und wir wissen, dass es von einer Zeit spricht, die noch kommen wird. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Strauße. Denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben. Zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Sie sollen meinen Ruhm verkündigen, sagt Gott. Dieses Volk, das er bereitet hat, für sich. Es spricht also hier von einer Prophezeiung, dass eines Tages in der Endzeit ein Volk bereitet wird, das anders sein wird. Psalm 102. Psalm 102. Und wir lesen ab Vers 19. Psalm 102 und Vers 19. Das werde geschrieben für die Nachkommen, und das Volk, das er schafft, wird den Herrn loben. Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes, dass sie in Zion verkünden den Namen des Herrn und sein Lob in Jerusalem, wenn die Völker zusammenkommen und die Königreiche dem Herrn zu dienen. Das sind Erklärungen Gottes, sein Plan, Israel zu retten. Aber es weist hier auch stark auf eine neue Schöpfung hin, ein neu geschaffenes Volk. Vers 19, wenn wir das nochmal lesen. Das werde geschrieben für die Nachkommen und das Volk, das er schafft, ein Volk, das noch nicht geschaffen war, das noch geschaffen werden sollte, wird den Herrn loben. Das hebräische Wort für schaffen ist bara, B-A-R-A, und bedeutet immer, wenn es gebraucht wird, dass Gott der Schöpfende ist. Gott ist es, der schafft. Und hier ist Gott mit Sicherheit daran beteiligt, dass etwas Neues entsteht. Eine neue Schöpfung. Und was wird geschaffen? Ein Volk. Und in der Strong-Konkordanz wird Volk so definiert. ein Stamm insgesamt, Truppen beim Militär oder bildlich gesprochen eine Herde. Gott ist dabei, eine Herde zu schaffen, die das Loben für den Herrn anführen wird. Lesen wir das also im Zusammenhang, Psalm 102, und bitte tun Sie das, Geschwister. Lesen Sie alles, was Sie hören, im Zusammenhang. Nehmen Sie nicht einzelne Schriftstellen heraus und zerpflücken Sie sie. Ich gebe meine Predigten auch nicht so. Die Grundlage ist immer der Textzusammenhang. Und es füllt mehr als ein Bibelstudium aus, wenn wir uns mit diesem Thema befassen. Und ich glaube, das bringt alles in die richtige Perspektive. Es gibt eine Notwendigkeit für ein neu geschaffenes Volk. Für ein neu geschaffenes Volk Gottes. Ein Volk, das denkt, wie Gott denkt, das darin geübt ist, die Wege der Menschen zu verstehen. Und sie sind darin geübt, stimmt es nicht? Jeder einzelne von ihnen, jeder von ihnen, Geschwister, die sie meine Stimme hören, sind Menschen. Und sie haben ein menschliches Leben geführt. Und manche haben wirklich die Tiefen des Lebens erlebt. Und Gott hat die Erinnerung an diese Erlebnisse nicht von ihnen genommen, weil er ein Volk sucht, ein Volk, das darin geübt ist, die Wege der Menschen zu verstehen, die darunter gelitten haben, wie Jesus Christus, sodass sie nun wissen und verstehen. Jesus Christus lernte. Was bedeutet es, dass er lernte? Wusste er nicht schon immer? War er nicht Gott? Wusste er nicht all diese Dinge? Er lernte. Durch die Dinge, die er erlitten hat. Und was er lernte, ist dasselbe, was Sie und ich auch lernen. Durch unsere Erfahrungen. Doch er war ohne Sünde. Weil er die beste Richtschnur in der ganzen Welt hatte. Gott den Vater. Und als er verstand, wer er ist, hatte er diese Urform, dieses Vorbild vor Augen und er konnte Nein sagen zu allen Versuchungen des Satans. Er sagte, nein, das werde ich nicht tun. Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen. Das lesen wir in Matthäus Kapitel 4. Lesen Sie das nochmal durch, Matthäus Kapitel 4. Aber er lernte diese Dinge. Und Sie und ich haben diese Dinge auch gelernt und manche von uns würden es lieber vergessen, was wir gelernt haben. Aber es kommt eine Zeit für uns, das beinhaltet der Rest des Heilsplans, in der Endzeit, der letzte große Tag, es kommt die Zeit, wo die gesamte Menschheit wieder auferweckt wird und sie bekommen ihre erste Gelegenheit zu verstehen, was Sie und ich jetzt schon verstehen. Und sie werden von Ihnen unterrichtet werden. Und wenn wir dann nicht wüssten, was wir jetzt wissen, könnten wir jemals diese Situation richtig bewältigen? Ich habe kürzlich mit einem Freund von mir gesprochen, einem Bruder im Glauben, als ich ihn besucht habe, und ich besuche ihn alle 2 Wochen etwa. Sein Name ist Bill und er sitzt im Gefängnis. Und ich besuche ihn für etwa 1,5 Stunden und wir haben ein Bibelstudium und reden und haben die Gemeinschaft, die er sonst nicht hat. Er ist ein Christ unter 1000 völlig und absolut unbekehrten Menschen, die man als der Abschaum der Menschheit bezeichnen würde. Es gibt einen Grund, warum sie im Gefängnis sitzen. Sie sitzen nicht ein, weil sie ideale Staatsbürger sind. Und er lebt darin, in diesem Umfeld, und muss darin funktionieren. Die Versuchungen übersteigen alles, was Sie und ich überhaupt kennen, weil er ständig bombardiert wird von Verbrechen. Das gesamte Spektrum kriminellen Denkens. Und er lebt dort. Und es ist schwierig. Er ist jetzt seit 11 Jahren dort. Und er muss noch 9 Jahre einsitzen, wenn Gott ihn nicht vor freikommen lässt. So sitzen wir da und worüber sprechen wir? Wie kann man so jemanden ermutigen, der in dieser Situation ist? Und wir sprachen über die Tatsache und ich sagte, Bill, weißt du, eines Tages, wenn Gott all diese Menschen, den Rest der Menschheit auferwecken wird, ist der Einzige, den ich kenne, der die Denkweise eines Gefangenen versteht, du. Du bist der Einzige, den ich kenne, der die Denkweise von Gefangenen versteht. Und wenn ich dann Probleme in meinem Sektor habe, was auch immer ich mit den Menschen dann tun soll, wenn es dann um jemanden geht, der mit dem Leben nicht klarkommt, weil er ein Gefangener war, in irgendeinem Kerker vor 2000 Jahren oder so, oder 5000 Jahre zuvor, und alles, was er je kennengelernt hatte, war der Kerker, mit ewiger Dunkelheit und Ratten und die Denkweise eines Gefangenen, dann wirst du derjenige sein, den ich um Rat frage, weil ich keinen Bezug dazu habe. Mein Punkt ist, Ihre Erfahrungen werden absolut wertvoll sein, um einen Zugang zu den Menschen zu finden, die die Schrecken der Menschheitsgeschichte erlebt haben und die Hilfe brauchen, wenn sie auferweckt werden. Und das betrifft Milliarden von Menschen. Wir verstehen also, dass wir einzigartig sind und dass wir zusammenwirken müssen, und wir schätzen das, und während wir uns gegen die Dinge stemmen, die uns auseinanderziehen wollen, haben wir als Richtschnur vor Augen immer das volle Maß der Fülle Christi. Und wir haben diesen Vergleich, diesen Maßstab, diese Urform, dieses Vorbild immer vor Augen. Und so werden wir fähig sein, einen Zugang zu diesen Menschen zu finden, weil wir es hier und jetzt schon praktizieren. Und obwohl wir von Zeit zu Zeit stolpern, wissen wir doch, wie man mit dieser Situation erfolgreich umgehen kann. Mit Gottes Hilfe, wie man bereut und wie man stärker wird, weil man daraus lernt, was man nächstes Mal nicht mehr tun wird. Und so können wir helfen, weil wir es hier und jetzt schon praktizieren. Was denkt Gott darüber, Geschwister? Was denkt Gott persönlich von Ihnen? Setzen Sie Ihren Namen ein. Was denkt Gott von mir? Was habe ich getan? Was tue ich? Bin ich im Glauben oder bin ich widerspenstig? Wir müssen uns selbst prüfen. Wir haben die Richtschnur, das Vorbild in uns. Jesus Christus lebt in mir. Und so haben wir diese Urform in uns und wir leben unser Leben entsprechend. Lassen Sie Ihren persönlichen Weg des Überwindens von niemandem durchkreuzen, indem Sie negativ werden, indem Sie sie anschreien. Das haben wir alles schon erlebt, Geschwister. Vor vielen Jahren in unserer früheren Organisation. Vor der Versammlung hat mich gerade jemand gefragt, was dieser Begriff Würmlein bedeutet. Jesaja 41,14. Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob. Was bedeutet das für Sie? Du Würmlein Jakob. Natürlich bedeutet es Wurm. Etwas Ekliges, Glitschiges, das man an einen Haken hängt oder zertritt. An meinem Pfirsichbaum gibt es so viele Würmer und ich will sie loswerden. Spricht Gott davon? Sieht Gott sie als verabscheuungswürdigen Wurm an? Sie müssen die Antwort darauf kennen, Geschwister. Denn Gott sieht uns nicht so. Er sieht, dass wir Hilfe brauchen, dass wir schwach sind, aber er sieht uns als Söhne und Töchter, in die er das Leben seines einzigen Sohnes investiert hat. Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Als Würmer? Nein, er sieht sie nicht so an, Geschwister. Weder Gott noch Jesus Christus. Sie lieben sie und sie treten für sie ein. Wir müssen lernen, wir müssen überwinden und wir müssen mancherlei Prüfungen durchstehen. Und es ist zu unserem Besten. Aber Gott wird uns niemals verlassen und im Stich lassen. Das hat er versprochen. Er wird niemals seinen Heiligen Geist von ihnen wegnehmen. Denn sein Geist ist Teil dessen, was sie sind. Es ist Teil ihres Sinnes. Und er hat ihn in sie gegeben, um sie zu einem Prototyp zu machen für etwas Neues. Etwas, was keinen Vorgänger hatte. Und wir haben noch viel zu erledigen, Geschwister. Vieles, was es noch zu erreichen gibt. Aber wir müssen im Sinn behalten, was dieses wundervolle Konzept beinhaltet, sodass wir nicht stolpern und hinfallen. Ein neu erschaffenes Volk Gottes, das denkt, wie Gott denkt, die Denkweise der Menschen versteht und Gottes Lebensweise praktiziert. Und so haben wir nun ein besseres Verständnis dessen, was Paulus hier im 4. Kapitel des Epheserbriefs darstellt. Epheser Kapitel 4 und Vers 1. Lesen wir das, Epheser Kapitel 4 und Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Einigkeit im Geist, Geschwister. Dieser Geist ist dasselbe, dasselbe in Ihnen, dasselbe in mir. Derselbe in den Brüdern und Schwestern, die um sie herum sind. Schauen Sie sich an, Geschwister. Sie haben denselben Geist, den Sie haben. Und es ist ein vereinigender Geist. Ein Geist, der Ihnen ermöglicht, sich zu entschuldigen, wenn es nötig ist. Einander zu helfen, wenn es nötig ist. Etwas aufzuopfern, wenn es nötig ist. Derselbe Geist. Manche haben mehr als andere. Und ich würde mich selbst sicherlich nicht in die gleiche Kategorie einstufen, wie zum Beispiel Herr Meredith. Er hat Gottes Heiligen Geist, wenn Sie sich mit ihm zusammensetzen und ihm zuhören, wie er spricht, da kann man nur staunen, welches Verständnis er hat. Und ich muss mich sehr bemühen, überhaupt mitkommen zu können, und ich denke, wow, aber er hat Gottes Heiligen Geist und er hat ihn seit sehr langer Zeit und er ist darin gewachsen. Herr Ames und Dr. Winnell, und Sie können auch meinen neuen Chef betrachten, Rod McNair. Ein wunderbares Konzept, dass wir einander ertragen können in Liebe und dass wir darauf bedacht sein können, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Und so wachsen wir zum vollen Maß der Fülle Christi. Deswegen, wegen diesem Geist. Und wir tun es, weil wir einig sind, weil wir eines Sinnes sind. Und wir haben davon gegessen, vor kurzem am Passa. Und das macht uns zu einem. Vers 11. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Warum? Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Die Ordnung in der Kirche ist gegeben, um die Heiligen zuzurüsten für das zukünftige Werk des Dienens, Geschwister. Dass wir Jesus Christus assistieren können in den unglaublichsten Projekten, die jemals auf der Erde existieren werden, in der zweiten Auferstehung. Vers 13. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Vers 14. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen. Welcher Mann könnte hier hereinkommen, Geschwister, und ihnen erklären, dass sie falsch liegen? Wer könnte hier hereinkommen, durch diese Tür hereintreten und ihnen erklären, das stimmt alles nicht, geht raus hier, ihr irrt euch alle. Ich habe in den Bekanntmachungen gelesen, dass Herr Ames eine weitere seiner berühmten Fernsehsendungen ausstrahlen wird. Und das Ergebnis wird sein, dass jeder baptistische Prediger auf der ganzen Welt irgendwann nächste Woche anrufen wird bei uns. Könnten Sie damit umgehen? Könnten Sie vertreten, worüber dieser Mann morgen in seiner Fernsehsendung spricht? Und wovon er bereits gesprochen hat, ich glaube, es ist schon im Internet veröffentlicht. Natürlich können Sie das. Warum? Weil Sie zugerüstet wurden, die Kirche, die Prediger in der Kirche, rüsten Sie zu für das Werk eines Dienstes als kommende König und Priester. Und so können Sie das tun. Manche noch nicht so gut wie andere, aber wir arbeiten daran. Die Zeit geht schnell vorüber. Und so können wir uns nicht lange Zeit lassen, noch weiterhin Kinder zu sein und uns von der Milch des Wortes ernähren. Wir lesen davon auch im Hebräerbrief. Paulus sah das und es machte ihm große Sorgen, dass dieses Volk immer noch die Milch des Wortes brauchte, obwohl sie bereits Lehrer sein sollten, wo sie bereits hätten bereit sein sollen, in öffentlichen Bibelvorträgen teilzunehmen. Und wenn dann jemand auf sie zukäme und sagt, ihr Leute lehrt aber etwas Verrücktes, dass wir dann sagen könnten, nein, das ist nicht verrückt, das ist einfach, was die Bibel sagt. Wir sollten das tun können. Wir sollten es nicht vermeiden, darüber zu sprechen, und wir sollten es erklären können. Wir sollten keine Gelegenheit für solche Gespräche vermeiden, denn wir wurden und werden dafür trainiert, zu wachsen hin zum vollen Maß der Fülle Christi, um zu lehren, was Christus gelehrt hat. Dass wir nicht länger nur uns von der Milch des Wortes ernähren, sondern wir müssen, jetzt wo wir noch im Fleisch sind, schon werden, wie Jesus Christus damals war, als er im Fleisch war, genauso wie er war, mit demselben Sinn, der in ihm war, dem Sinn Christi. Und es ist machbar, wegen Gottes Heiligen Geist in uns. Galater 2, Vers 20. Schlagen wir es kurz auf, Galater 2, Vers 20. Ich habe es noch nicht auswendig gelernt, wie Herr Meredith. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Die Urform, das Vorbild, die Richtschnur ist in mir. Sie ist immer da. Wir müssen uns niemals Sorgen darüber machen, dass Christus plötzlich verschwindet. Der einzige Weg, wie wir veranlassen können, dass Christus weggeht, ist, dass wir ihn betrüben, dass wir ihn wegstoßen, dass wir sagen, das will ich nicht mehr. Dann stößt man ihn weg. Und wenn man ihn weit genug wegstößt, dann wird der Geist erstickt. Und ich denke, wir verstehen alle, wovon Hebräer 6 und Hebräer 10 handeln, was dann geschieht. Aber das ist nicht, was sie sind. Und sie sind das, was sie sind, weil Christus in ihnen lebt. Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Und so tun wir diese Dinge. Christus tut es nicht für uns. Wir tun es und wir wollen es tun, weil Christus in uns lebt. Wir haben das Vorbild, die Urform, und müssen den neuen Menschen anziehen. Wir müssen diese Dinge tun. Er lebt in uns, um uns diese Richtschnur zu geben. Das Muster, nach dem wir uns richten können, dass wir vergleichen können, was gut und was schlecht ist, und wir unterscheiden können, entsprechend der festen Speise des Wortes Gottes, Hebräer 5, dass wir unterscheiden können, was gut und was böse ist. Wir haben das Muster, den Maßstab, das volle Maß der Fülle Christi. Ich möchte abschließen mit dieser wunderbaren Schriftstelle in Römer Kapitel 12, Geschwister. Römer Kapitel 12 und Vers 1. Römer Kapitel 12 und Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und diese Worte meinen genau das. Wir sollen uns darbringen, wie Christus sich dargebracht hat. Dass wir bereit sind, Opfer zu bringen. Dass wir bereit sind, von uns selbst zu geben. Dass wir tun, was auch immer nötig ist, um in Einheit zu leben. Dass wir tun, was auch immer nötig ist, um zu helfen. Wir sollten willens sein, das zu tun. Gott erwartet das von uns. Und warum erwartet er es von uns? Weil wir seine Söhne sind. Seine Töchter. Er erwartet es von uns, weil er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Er erwartet es von uns, weil er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat und es ist einfach nur vernünftig, zu Gott zu kommen. Und wir haben die Richtschnur, wir haben den Maßstab, das Muster, wie Jesus Christus sein Leben gelebt hat. Diese Richtschnur ist da. Sie wird immer da sein und nicht weggenommen werden. Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir sollen uns ändern, buchstäblich transformiert werden. Sie, die sie ohne Vorgänger sind. Neu. Nie zuvor dagewesen. Etwas, was es nie gegeben hat, bevor das Christentum kam. Sie sind ein Prototyp, eine neue Kreatur, die es nie zuvor gegeben hat. Macht uns das besser als andere? Nein, es gibt uns nur umso mehr Verantwortung, die Dinge richtig zu machen, weil Christus es gemacht hat. Und ich will dieser Richtschnur folgen. Ich will so sein wie mein älterer Bruder. Ich will so sein wie mein Vater. Das müssen wir tun, sodass wir prüfen im Vergleich, was Gottes Wille ist, nämlich das, was Jesus Christus getan hat. Und so erlauben wir der Welt nicht, uns länger die Zeit zu stehlen, uns länger zu missbrauchen, unseren Sinn zu verunreinigen. Denn wir haben einen neuen Sinn und verbessern uns ständig darin, denn der Sinn Christi wird täglich in uns erneuert. Und weil dieser Sinn in uns erneuert wird, verursacht das diese Veränderung von Ihnen und mir zu einer neuen Schöpfung. Und so werden Sie die Söhne und Töchter des lebendigen Gottes.